Ja, es geht weiter und endlich brechen sie auf. Endlich. Wir haben eigentlich jetzt schon einige oder etliche Kapitel bedacht aus dem Buch, aus dem zweiten Mosebuch, beziehungsweise Exodus heißt es auch, gell? Auszug. Und mir ist aufgefallen, das dauert alles so lang. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wir müssen sich auch mal vorstellen, zwischen der Geburt von Mose und der Situation, wo wir jetzt stehen, nämlich Beginn des Aufbruches, sind 80 Jahre und vielleicht noch etliche Monate, einige Monate dazu. So lang lässt sich Gott oft Zeit. Ist das nicht auch oft unser Problem, dass Gott sich so lange Zeit lässt? Diese langen Zeiträume sind oft ein Problem für mich. Ich bin ungeduldig, ich möchte, dass was weitergeht. Aber Gott hat andere Sichtweisen, eine andere Perspektive. Er schaut von oben drauf und er hat einen Plan und er hat ein Ziel. Unterwegs zum Ziel, haben wir gesagt, und vielleicht ein Wort zu diesem Bild. Habt ihr gemerkt, dass Samuel hat es letztes Mal ausgetauscht, er hat eine Landkarte von Israel dorthin gestellt. Und das ist natürlich richtig. Das Ziel ist das verheißene Land. Gott will sein Volk aus der Knechtschaft in die Freiheit und in das verheißene Land bringen. Aber der Weg dorthin ist wirklich die Wüste. Etwas ist an dem Bild auch noch falsch, das werden wir heute sehen. Es ist nicht so wie bei einer Wanderschaft von Leuten, die durch die Wüste gewandert sind, das auf dem Bild, das waren vielleicht 50 Leute oder 40 Leute. Nein, das waren viel, viel mehr. Darum ist das also kein richtiges Bild, das wir da haben. Wir lesen und wir machen weiter im zweiten Buch Mose, im Buch Exodus und die Kapitel 12 und 29 bis 42 werden wir heute betrachten. Ich habe mir erlaubt, die letzten paar Verse auszulassen, damit es nicht zu lang wird. Hoppala. Ich beginne in Kapitel 12, Vers 29. Und ich lese heute aus der alten Elberfelder Übersetzung. Es hat verschiedene Gründe. Mir ist sie mehr geläufig, aber auch, weil bei der Übersetzung, es gibt eben verschiedene Übersetzungen und da kommt manches durcheinander. Ja. Es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten, vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs. Da stand der Pharao nachts auf, er und all seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten. Denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war. Und er rief Mose und Aaron nachts herbei, der Pharao, und sagte: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin und dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt. Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich. Und die Ägypter bedrängten das Volk, dass sie um sie möglichst schnell aus dem Land schicken zu können, und sie sagten sich: Wir sind sonst alle des Todes. Das Volk hob nun seinen Teig auf, ehe er gesäuert war. Ihre Backschüsseln trugen sie, in ihre Kleidung gewickelt, auf ihren Schultern. Die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten. Dazu hat der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus. Dem vorausgegangen sind ja die anderen 9 Plagen, die Gott über das Land Ägypten geschickt hat, um die Befreiung des Volkes möglich zu machen. Aber es gibt bei der 10. Plage, das funktioniert halt so schlecht. Probieren wir nochmal. Bei der 10. Plage gibt es ein paar Unterschiede und auf das möchte ich als erstes eingehen. Die haben wir auch in der letzten Bibelstunde schon besprochen und ich möchte es jetzt zusammenfassen. 3 wesentliche Dinge sind uns aufgefallen. Jetzt sind nicht mehr Mose und Aaron die Werkzeuge für Gott. Die gehen hin, schlagen mit dem Stab aufs Wasser oder sagen irgendetwas dem Pharao, sondern jetzt beginnt Gott selbst zu handeln, ganz allein. Es war nicht so, dass die Mose und Aaron in der Nacht durch Ägypten gezogen sind und das Gericht vollzogen haben, sondern es war Gott, der Engel des Herrn oder er selbst, es gibt da verschiedene Auslegungen drüber, aber Gott selbst handelt jetzt unmittelbar und schrecklich. Ein zweiter Unterschied ist, dass es nicht wie bei den anderen Plagen von vornherein klar war, dass es keinen Erfolg geben wird. Weil Gott hat immer dazu gesagt, der Pharao wird sein Herz trotzdem verhärten und er wird nicht horchen auf euch. Diesmal aber ist die Verhärtung gebrochen und es ist die Verheißung da, dass der Pharao wirklich nachgibt. Und der wesentlichste Unterschied ist, bisher hat Gott, drückt sie bitte weiter, es geht nicht. Bisher hat Gott selbst dafür gesorgt, dass das Volk Israel von den Plagen verschont geblieben ist. Es sind das ganze Land ist unter Hagel gewesen, nur Goshen, wo Israel lebte, ist verschont geblieben. Manche der Plagen waren, da ist es nicht so klar gesagt, ob die nicht auch auf das Volk zugetroffen sind, aber im Allgemeinen hat Gott das Volk selbst verschont und die Ägypter geplagt. Es war sozusagen eine passive Aussonderung durch Gott selbst. Aber jetzt muss sich jeder im Volk Gottes selbst oder jede Familie im Volk Gottes selbst deklarieren, ich gehöre dazu. Eine aktive Aussonderung war notwendig und das war nur möglich durch den Glauben, durch das Vertrauen auf ein etwas seltsames, möchte ich mal sagen, Zeichen, das Gott ihnen vorgeschrieben hat. Diese Geschichte wird In dieser Geschichte wird das ganze Volk zu einer Aktion aufgefordert. Ihr müsst auch etwas tun, ja? Und zwar geht es um eine nicht sehr anstrengende, aber doch notwendige Leistung oder Handlung. Und das war die Unterordnung unter ein Zeichen, das Gott gegeben hat. Wir lassen das, wenn das nicht funktioniert. Es war, gut, okay, da will ich mich nicht irritieren lassen. Die Frage ist also, der Unterschied ist, jetzt sind die Juden selbst, das Volk Israel selbst, auch gefordert, etwas zu tun, um zu zeigen, wir gehören zu diesem Jahwe, zu diesem Gott, der uns herausgerufen hat. Ich denke, das ist auch für uns ganz wichtig und wir werden später darauf kommen. Warum so viele Plagen? Diese Frage hat der Fritz am letzten Dienstag gestellt. Warum überhaupt so viele Plagen? Warum hat Gott nicht eine Sache schnell gemacht und mit dieser Erledigung, jetzt geht's. Ja? Warum dieser lange Zeitraum? Ich meine, es wird nicht, die neun vorigen Plagen waren nicht in 9 Tagen erledigt. Ne? Bei einigen Plagen steht es auch, wie lang es gedauert hat, aber man kann wohl annehmen, dass das Wochen oder sogar Monate waren, bis dieser ganze Prozess, eine Plage, ein scheinbares Umkehren, wieder der Rückfall und dieses Auf und Ab gedauert hat. Warum dieser lange Zeitraum? Und das fragen wir uns ja auch oft. Und ich denke, dass es auch ein Ausdruck der Gnade Gottes ist. In seiner Geduld und Gnade gibt Gott den Betroffenen, und das sind jetzt mal Pharao und sein Hofstaat und den Ägyptern, die Möglichkeit, bei jeder Eskalationsstufe wirklich einzulenken, umzukehren. Wir würden heute sagen, Buße tun. Buße heißt ja nichts anderes, umkehren. Den Weg erkennen, dass ich auf dem falschen Weg bin und sagen, ja, ich muss umkehren. Und das hätte Pharao, seine Hofbeamten tun können, jedes Mal. Und er hat es auch immer so ansatzweise gemacht und dann, nein, in Wirklichkeit, im Herz ist es nicht geschehen. Und diese Frage, die ist auch für uns nicht ganz uninteressant. Gerade heute, wo es eine Zunahme an Katastrophen gibt, Naturkatastrophen, für die wir Menschen zumindest teilweise selbst verantwortlich sind, ergibt sich die Frage, warum lässt Gott das zu? Oder vielleicht anders gesagt, will Gott uns damit nicht auch zeigen, dass es Zeit ist, umzukehren? Ich meine das jetzt nicht nur im umweltpolitischen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn. Wenn wir Probleme erleben in unserem Leben, wenn wir Schicksalsschläge haben, sogenannte Schicksalsschläge, Unglücke, Katastrophen, was machen wir damit? Verbitterung, Verhärtung, Anklage gegen Gott? Oder kommen wir endlich zur Einsicht, dass wir falsch gehandelt haben und umkehren müssen? Das ist die eine Seite, warum diese 9 Plagen notwendig waren vorher, warum Gott sich so komplizierte Wege ausdenkt, ja? Weil er den Menschen noch Umkehrmöglichkeiten gibt. Aber die zweite Seite ist auch die des Volkes Israel. Sie wurden in der Zeit vorbereitet zu sehen, dass Jahwe, der Gott Israels, größer ist. Viel, viel größer als all die menschgemachten Götter Ägyptens. Jahwe ist der Herr. Jahwe ist größer. Der Herr der Heerscharen. Und welche Namen es im Alten Testament auch für ihn gibt. Unser Gott ist größer. Und ich musste, mir ist beim Lesen dieser Kapitel 7 bis 12 im 2. Mosebuch irgendwie das Bild eines Boxkampfes gekommen, ein Boxkampf über 10 Runden. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Freund von Boxkämpfen, weil ich das nicht sehr schön finde, anderen ins Gesicht zu schlagen. Ja? Aber das Bild passt vielleicht. In jeder Runde gibt es klare Treffer des Überlegenen, des späteren Siegers. Aber der Pharao steht immer wieder auf und er schlägt auch zurück. Und er wird immer stumpfsinniger, uneinsichtiger, verhärtet, wie die Bibel sagt. Und der unterlegene Boxkämpfer, der schon ganz verschwollene Augen hat, der sieht nicht mehr richtig, aber er glaubt, er muss immer noch zurückschlagen. Aber in der 10. Runde kommt das K.O. Das Bild ist mir irgendwie gekommen, obwohl ich kein Boxkämpfer bin oder Boxfreund bin. Aber es gibt jetzt in dieser in dieser Arena, wo der Boxkampf stattfindet, gibt es auch Zuschauer. Und die sind meistens oder wünschen sich, auf der Seite des Siegers zu sein. Ja? Und wenn er wirklich siegt, dann freuen sie sich mit. Dann ist Jubel, ja? Dann wird bei jedem Treffer wird gejubelt. Der geistliche Kampf ist ähnlich. Ja? Es gibt einen geistlichen Kampf. Und Gott kämpft als Sieger. Und wir stehen ganz weit weg oft im Abseits und schauen gar nicht hin, wollen uns nicht beteiligen. Und dann wundern wir uns, dass wir lau sind. Ich denke, dass die Lauheit von uns Christen manchmal die Ursache hat, dass wir uns vom geistlichen Kampf fernhalten, dass wir eher nicht anecken wollen. Wir wollen uns nicht zu sehr exponieren, wir wollen nicht wirklich auf die Seite des Herrn stellen. Es könnte ja ungemütlich sein. Aber, wir bringen uns dadurch, um die Freuden am Sieg Jahwes teilzuhaben. Also, um das Bild jetzt abzuschließen, das Volk Israel hat im Boxkampf Gott gegen Pharao oder Gott gegen die Götzen von Ägypten gesehen, dass Gott größer ist, und sie konnten darüber jubeln, sie konnten applaudieren, sie konnten sich mitfreuen. Unser Gott ist größer. Und ich denke, das sollten wir auch viel mehr. Wir sollten mehr teilnehmen an dem, was Gott tut in dieser Welt, uns dafür interessieren und nicht privatisieren und uns zurückziehen. Aber so viel zu diesen zu den Plagen, die vorher waren. Jetzt kommen wir zur 10. Plage. Geht schon wieder nicht. Die 10. Plage ist eine Plage des Gerichts und eine Plage, die Gnade gibt. Der Tod der Erstgeburt ist ein Beispiel oder auch ein Archetyp, möchte ich sagen, also ein Vorbild oder ein Muster, ja, für das Gericht Gottes. Der Pharao und seine Leute mussten jetzt einsehen, dass Gott allmächtig ist. Und es gibt jetzt keine Chance mehr zum Umkehren. Jetzt ist die Plage, also das Ende der Gnade Gottes erreicht. Gottes Reden und Ermahnen hat irgendwann ein Ende. Die Frage ist, und das habe ich schon mal gestellt, was bewirken Katastrophen in unserem Leben? Kehren wir um? Das Volk Israel aber hatte einen anderen Lehrgang, würde ich sagen. Ja. Sie haben gelernt, dass Gott souverän ist, dass er mächtiger ist, dass er größer ist und dass sie durch ein Symbol, das er ihnen gibt, gerettet werden. Die Gnade schaut dann so aus, dass, und das war ein bisschen sonderbar für uns wahrscheinlich, dass darüber hat Peter am letzten Sonntag gepredigt, ein einjähriges Lamm musste abgesondert werden und 4 Tage im Familienverband gehalten werden. Dann wurde es geschlachtet, das Blut wurde aufgefangen und an die Türpfosten und die Oberschwelle gestrichen. Das Lamm wurde gebraten und zur Gänze verzehrt. Das war das sogenannte Peschach-Lamm oder Passa-Lamm. Und Passa heißt vorbeigehen, kann man so übersetzen. Ja? Der Engel, der strafende Engel des Herrn geht vorbei. In diesem Prinzip sehe ich eigentlich ein Vorbild, und das wissen wir alle, Und das haben wir heute eigentlich schon mehrfach gesungen, auch für das Opfer Jesu. Johannes der Täufer ruft: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Israeliten mussten durch die Blutbeschmierung ihrer Türpfosten und des Oberpfostens Glauben zeigen. Sie mussten sagen, das ist unser Zugehörigkeitszeichen, wir glauben daran. Und so wurden sie vor dem Gericht bewahrt. Sie durften auch nicht selbst hinausgehen, selbst irgendwas sich verteidigen, sondern sie mussten sich nur, unter Anführungszeichen, auf dieses Blut verlassen. Wenn wir dieses Opferblut an die Türpfosten unseres Lebens streichen, sind wir gerettet. Wir müssen auch keine unschuldigen Tiere mehr töten, sondern das ist ein für alle Mal geschehen. Durch den Tod des völlig unschuldigen Herrn Jesus, stellvertretend für uns, für dich und für mich. Durch seinen Tod sind alle Sünden vergeben. Wenn wir das Blut als Symbol für seinen Tod an die Türpfosten unseres Lebens streichen. Alle Sünden, die sichtbaren, und die Unsichtbaren. Da gibt es viel mehr Unsichtbare als Sichtbare, nehme ich an. Also bei mir auf jeden Fall. Die Sichtbaren, die uns die anderen Leute vorhalten. Die Unsichtbaren, die uns der Satan vorhält. Die früheren, die heutigen und auch die zukünftigen. Aber es gibt eine Bedingung. Streich die Türpfosten deines Lebens mit dem Blut Jesu an. Das ist nicht viel Arbeit, das ist nur Danke sagen, dass du für mich gestorben bist, Jesus. Ich denke, das ist die Grundlage und das ist erst damit konnten sie aufbrechen. Ja? Die das nicht gemacht haben, es ist uns nicht berichtet, ob es Leute gegeben hat im Volk Israel, die das nicht gemacht haben. Aber wenn es jemand nicht gemacht hätte, wäre er genauso unter dem Gericht, unter dem schrecklichen Gericht des Gottes gewesen. Ja? Aber die es gemacht haben, waren verschont von der Strafe Gottes und sie konnten aufbrechen in ein neues Leben. Wir kommen zu den Reaktionen. Die Reaktion der Ägypter, Klagegeschrei in ganz Ägypten. Na klar, der Pharao, der holt Mose noch in der Nacht zu sich. Interessant, die mussten dann doch hinausgehen, ja. Und er holt sie zu sich oder lässt sie holen, ja. Aber sofort sollen sie gehen. Das war jetzt gibt es keine Zeitverzögerung mehr. Sie sollen sofort und alle gehen. Und so, wie sie es wollen. Nämlich, er sagt, das ganze Volk, er redet nur von den Söhnen, aber natürlich das ganze Volk, aber auch die Tiere und alles, was sie mitnehmen wollen. Vorher wollte er die Kinder zurückbehalten oder die Opfertiere oder die Tiere, damit sie sozusagen ein Pfand in Ägypten zurücklassen, damit sie wieder zurückkommen. Nein, jetzt sollen sie alle gehen, so wie sie sind. Die Israeliten standen auf und sie nahmen den ungesäuerten Brotteig. Wahrscheinlich haben die größeren Kinder die Viehherden zusammengetrieben, die sie hatten. Die sind übrigens von den Plagen verschont geblieben. Ja? Und die Männer packten große Beutesäcke zusammen. Also es ist interessant, dass das Volk nicht leer auszieht, sondern dass sie Beute mitnehmen konnten. Die Ägypter warfen die Israeliten sozusagen hinaus und sie gaben ihnen noch die Wertgegenstände. Und dann geht es weiter. Vers 37, nun brachen die Söhne Israel auf und zogen von Ramses nach Sukkot etwa 600.000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder. Es zog auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder und viel Vieh. Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen, denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht länger hatten warten können. So hatten sie sich auch keine Wegzehrung bereitet. Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israels aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre. Und es geschah am Ende der 430 Jahre, es geschah eben an diesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten herauszogen. Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte. Das ist diese dem Herrn geweihte Nacht, eine Nacht für alle Söhne Israels in all ihren Generationen. Aufbruch in die Freiheit. Es war eine große Menge an Leuten. Hier steht in der Elberfelder Übersetzung 600.000 Mann und es gibt etliche Diskussionen. Ja, wenn man die Frauen und die Kinder dazu rechnet, waren das sicher 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Und es gibt da einige Diskussionen über diese Zahl und manche übersetzen statt 600.000 600 Einheiten, so auch in der neuen evangelistischen Übersetzung. Einheiten ist ein militärischer Begriff, wobei man nicht weiß, was die Einheit ist. Ist es ein Bataillon oder ist es eine Kompanie oder ist es eine noch größere? Ich will mich da jetzt nicht festlegen, weil ich kein Theologe bin. Es ist aber schwer nachvollziehbar, also einerseits ist es schwer nachvollziehbar, dass in den 430 Jahren aus 70 Leuten, die damals Josef nach Ägypten geholt hat, 2 Millionen geworden sind. Das geht biologisch kaum, aber es ist trotzdem eine Tatsache, dass es eine so große Menge war, dass erstens die Ägypter Angst hatten davor. Sie hatten Angst vor ihnen, aber sie hatten auch recht viele Zwangsarbeiter. Ja, und das war auch ganz gut. Sie konnten ihre Pyramiden und ihre großartigen Bauwerke mit diesen Zwangsarbeitern errichten. Aber es war jedenfalls eine große Menge und nicht so wenige, wie ich auf dem Foto da gezeigt habe vorhin. Der Auszug ist ein Wunder. Ja? Und die Zeit, die vorher geschehen ist, trotz der Repression, trotz der Unterdrückung, ist eine Zeit der Gnade für das Volk, auch wenn es so wehtut. Ja? Sie haben sich vermehrt. Und es sind jetzt, ich sage mal, sehr viele, die in kurzer Zeit aufbrechen. Das Volk bricht auf, oder sie ziehen aus, heißt es. Und sie waren vorbereitet. Sie waren durch Gottes Anweisungen, hatten sie schon klare Vorbereitungen getroffen. Sie waren schon angezogen, sie hatten schon alles mehr oder weniger gepackt, ja. Und selbst für die Nahrung hat Gott schon gesorgt. Aber das ist das Wort von Seiten der Israeliten. Hier steht, sie brachen auf. Von Seiten der Ägypter heißt, sie wurden getrieben. Es geht schon wieder nicht weiter. Und von Seiten Gottes heißt es, Jahwe führte sie heraus. Aufgebrochen, getrieben, geführt. Was sind wir? Ich hoffe, wir sind auch schon aufgebrochen. Ich hoffe, wir haben ein Leben mit Jesus angefangen. Und wer das noch nicht macht, der soll zurückkommen nochmal zu dem Gedanken, von den Türpfosten. Ja. Das ist der Beginn, der Aufbruch. Manchmal werden wir auch von unserer Umgebung getrieben, geschoben, weggeschickt und das bleibt uns nicht erspart, hat auch Jesus angekündigt, dass es in unserem Umfeld auch Ablehnung und Unverständnis und Verfolgung gibt. Aber das Schönste ist, und das wird uns die nächste Zeit, die nächsten paar Minuten noch mehr beschäftigen, ist geführt. Gott führt uns heraus. Von Gott geführt. Wer oder was kommt mit? Die Kinder, die Frauen, das Vieh, Rinder, sehr viel Vieh steht sogar, viele Beutestücke. Wir werden dann sehen später im Mosebuch, wofür das gebraucht worden ist, auch interessant. Es kommen auch Leute mit, die nicht zum Volk gehörten, wahrscheinlich waren das angeheiratete Frauen und Männer. Aber wir werden auch sehen, dass vielleicht auch dadurch Probleme entstanden sind. Und wenn man ein bisschen weiter liest und in den Büchern Mose, dann wird man auch merken, und das ist traurig, es sind auch Dinge mitgegangen, die nichts verloren hätten bei diesem Auszug. Ich denke, dass so manche israelitische Familie heimlich Hausgötzen mitgenommen hat, weil das kommt dann später vor. Was war noch ihr Zustand? Sie hatten einen ziemlich vollen Magen, sie hatten ein ganzes Lamm verzehrt. Die mussten alles wegessen oder verbrennen. Sie hatten Reiseproviant mit, der zwar ziemlich trocken und fad geschmeckt hat. Das war dieses ungesäuerte Brot, das sie dann unterwegs backen konnten. Aber wir müssen uns eines vergegenwärtigen, und das ist mir erst jetzt bewusst worden. Sie sind von einer niedergelassenen Situation, wo sie ansässig waren in einem fruchtbaren Land, aufgebrochen und wieder Nomaden geworden. So wie es Abraham vorher war und die Urväter. Also es ist zurück ins Nomadentum gegangen. Sie verließen ihren festen Wohnsitz, sie lebten wieder in Zelten, sie mussten Weiden für ihre Tiere finden, sie waren ständig auf der Suche nach Wasser. Sie hatten keine Äcker und Gärten und keinen fruchtbaren Boden mehr. Das war der Aufbruch in eine neue Freiheit. Ja, aber der Weg dorthin war steinig. Der Weg in die neue Freiheit ging durch die Wüste. Für uns ist es wichtig. Jesus beruft seine Jünger, kommt, folge mir nach. Auch er ruft uns heraus, ja, kommt mit mir. Und er geht mit seinen Jüngern damals und mit uns aus einem gewohnten Umfeld, aus sicheren Arbeitsplätzen, aus ihren Familien, ruft er sie heraus und er fordert sie auf, ihm, dem Wanderprediger, unter Anführungszeichen, mit ihm herumzuziehen. Und das Mitgehen mit Jesus war und ist kein Spaziergang, sondern eine große Herausforderung. Es gab Widerstand, es gab Unverständnis. Die Leute haben sich gewundert über die Jünger. Vielleicht wundern sie sich auch, oder viele wundern sich auch über uns, Mann. Ja, wie kannst du nur noch an Gott glauben? Aber, die Jünger damals hatten ein riesiges Privileg. Und das beneide ich sie. Sie waren 3 Jahre lang unmittelbar mit Jesus. Sie konnten alles sehen und hören und angreifen und erleben, wie er war, was er sagte und ihn beobachten und von ihm lernen. Der menschgewordene Gottessohn war mit ihnen und sie folgten ihm. Und das gilt für uns auch noch. Wir können Jesus zwar nicht mehr physisch sehen, aber er ist auch der, der uns ruft. Er ist nicht nur unser Opferlamm, blutbeschmierte Türe, gell? Sondern er ist auch unser Hirte. Ja? Er ist der, der mit uns geht, der uns führt. Nicht nur, dass die Strafe für unsere Sünden erledigt ist und die Sünden vergeben sind, sondern es gibt auch einen Auszug in ein neues, ein befreites Leben. Er führt uns aus dem Gefängnis der Sünde in ein neues, verheißenes Land. Und ich möchte mit diesem Bild schließen. Das ist ein Bild eines Hirten, der mit seiner Herde, mit seiner Schafherde geht. Und die Schafherde Jesu ist natürlich viel, viel größer. Ja. Aber ich habe mich immer wieder gefragt, wo ist mehr Freiheit? Wenn eine Herde auf einer Weide mit Zaun weidet, ja, da ist ein Zaun rundherum und da können sich die Schafe oder die Tiere bewegen, wo sie wollen. Sie haben frei, aber nur bis hierhin und hierhin und hierhin. Jesus führt uns nicht auf eine Weide mit Zaun, sondern er führt uns aus diesen Beengungen und so weiter heraus. Er führt uns zu neuen Weiden, zu neuen Feldern. Er führt uns aus, das ist übrigens Ägypten, ja, dieser Zaun, dieses Enge. Das ist immer enger geworden für das Volk. Ja. Und es ist man immer mehr drinnen, aber es ist enger geworden. Aber jetzt führt Gott sein Volk heraus. Er geht voran, das werden wir dann auch sehen, und gibt es ja auch Symbole dafür. Und Jesus führt dich und mich heraus aus einem Gefängnis der Sünde und des sinnlosen Lebens in ein neues Leben. Aber die Freiheit, in die er uns führt, ist die völlige Abhängigkeit von ihm. Wo ist mehr Freiheit? Im Zaun von Ägypten oder bei Jesus, wo wir nur bei ihm sein können? Wen brauchen wir? Wir müssen vertrauen, wenn wir bei ihm sind. Und dann werden wir mit ihm in ganz neue und wunderbare Länder geführt werden. Das wird nicht nur in der Ewigkeit sein, sondern ich glaube, das kann auch jetzt schon viel mehr noch stattfinden. Ich möchte euch ermutigen, ich möchte mich ermutigen, mich mehr ganz eng zu Jesus zu halten, zum Hirten, mit ihm zu gehen und nicht ja, irgendwo am Rand in meinem abgesteckten Gedankengebäude zu grasen, sondern gehen wir mit unserem Hirten in ein neues Land. Er geht uns voran und darum haben wir auch heute schon einige Lieder vom Hirten gesungen, glaube ich. Ja, er geht uns voran und bringt uns in neue Freiheit. Darauf freue ich mich und möchte euch ermutigen, mitzugehen. Amen.